SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo. Jugendliche aus schweren familiären und sozialen Verhältnissen, die haben es schwer, auf dem Arbeitsmarkt Fuß zu fassen, alleine schon eine Ausbildung zu finden. Aber es gibt offenbar ein Gegenmittel, das tatsächlich hilft. Mentoring, also die Betreuung der Schülerinnen und Schüler durch Studierende zum Beispiel. Das belegt jetzt eine neue Studie und wir haben mit dem Autor darüber gesprochen.
Was wir jetzt ganz konkret sehen, ist, dass der Anteil derjenigen, die jetzt angibt, dass sie eine Ausbildung anstreben, von 44% in der Vergleichsgruppe auf über 66% steigen.
Ja, und wie diese Erfolge zustande kommen, darüber sprechen wir gleich als erstes. Außerdem gehen wir ins Grenzgebiet von Deutschland und Luxemburg. Da herrscht nämlich gerade nahezu Ausnahmezustand für FriseurInnen. Die in Deutschland müssen wegen Corona geschlossen haben, die in Luxemburg aber, die machen das Geschäft ihres Lebens. Und das führt zu den ersten Auswüchsen, berichtet uns ein Friseur aus der Eifel.
Dass Kollegen selbst aus dem weit entfernten Bereich ihre deutschen Kunden in einen Bus, in ein Auto packen, nach Luxemburg fahren, in Luxemburg die Haare schneiden und wieder zurückfahren.
Und das ist nur ein Beispiel, mehr davon gleich. Und wir sprechen über das Wintercamping, das ist nämlich eigentlich ein großes Standbein von CampingplatzbetreiberInnen in Baden-Württemberg. Doch auch das fällt dieses Jahr Corona-bedingt flach und verhagelt damit das ganze Jahr.
Insgesamt deutschlandweit haben wir mehr Übernachtungen wie in Baden-Württemberg. Wir haben 15% etwa weniger, weil wir eben stark im Winter sind und das halbe Jahr, das fehlt uns.
Das und mehr jetzt in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass Sie zuhören. Wenn es in der Schule mal hakt, wenn es um Jobperspektiven geht, dann ist es natürlich super, wenn Mama und Papa mit Tipps und Ideen zur Seite stehen. Aber viele Kinder, die haben diesen Support nicht. Sei es, weil sie aus schwierigen familiären Verhältnissen kommen oder auch, weil die Eltern aus dem Ausland kommen und das deutsche Bildungssystem nicht gut genug kennen. Helfen können da Studentinnen und Studenten als Mentoren. Das ist zumindest der Ansatz des Programms Rock Your Life für 8- und 9-Klässler aus benachteiligten Verhältnissen. Ja, und wer daran teilnimmt, der hat tatsächlich bessere Chancen später auf dem Arbeitsmarkt. Das belegt jetzt eine neue Studie des IFO-Instituts. Sven Resnjanski hat die Studie durchgeführt. Herr Resnjanski, wie genau verbessern sich denn die Jobchancen?
Also, wir haben die Jobchancen in verschiedenerlei Hinsicht versucht, messbar zu machen. Und genau haben wir uns angeschaut, einmal die kognitiven Kompetenzen, also die Mathe-Note, dann aber auch Charaktermerkmale wie Geduld und Sozialkompetenzen, wo die neuere Forschung eindeutig zeigt, dass diese auch sehr stark mit dem erfolgreichen Berufsübergang verbunden sind. Und als drittes auch Faktoren, die man so unter Motivation oder Orientierung zusammenfassen kann. Also haben die Jugendlichen überhaupt schon mal über den späteren Berufsweg nachgedacht? Und all diese Komponenten sind sehr stark mit dem zukünftigen erfolgreichen Arbeitsmarktübergang verbunden.
Dieser letzte Aspekt, den Sie da angesprochen haben, der ist mir auch besonders ins Auge gefallen. Arbeitsmarktorientierung steht da bei Ihnen. Die sei bei Teilnehmern eines solchen Mentorings besonders hoch. Heißt das, bei denen ist einfach der Eigenantrieb, einen guten Job zu finden, gestiegen?
Also das wäre eine Erklärung, aber was wir jetzt ganz konkret sehen, ist eben, dass unter diesen stark benachteiligten Schülern bzw. Jugendlichen der Anteil derjenigen, die jetzt angibt, dass sie eine Ausbildung anstreben, von 44% in der Vergleichsgruppe auf über 66% steigen. Und das ist ein enormer Anstieg und zeigt eben, dass die Schüler sich auf die eine oder andere Weise eben jetzt durch das Mentoring damit beschäftigt haben und jetzt auch eher wissen, wo die Reise hingehen soll.
Sie haben festgestellt, dieser positive Effekt, der gilt für Jungen und Mädchen gleichermaßen, für Jugendliche aus weniger benachteiligten Verhältnissen aber nicht. Was ist da anders? Brauchen die den Support nicht oder wollen sie ihn nicht?
Also da kommt uns zugute, dass wir in der Studie von Anfang an den Fokus jetzt nicht nur auf das Ob das Programm hilft gelegt haben, sondern auch auf das Warum und Wie. Und da sehen wir eben genau das, dass zum Beispiel sich die Mentoring-Inhalte, also was in den Gesprächen zwischen Student und Jugendlichen eben genau besprochen wird, auch stark unterscheiden zwischen den weniger benachteiligten und den stärker benachteiligten Jugendlichen. Ganz konkret heißt das eben, dass während bei den stark benachteiligten Schülern die Gespräche sich oft über die berufliche oder die allgemeine Zukunft drehen, sich bei den weniger Benachteiligten die Themen eben oft einfach um Freizeitaktivitäten drehen, was jetzt erstmal per se nicht schlecht ist, aber eben wohl nicht hilft, da eine weitere Orientierung im Berufsleben zu verbessern.
Jetzt hat Corona dieses Jahr natürlich einiges schwieriger gemacht. Homeschooling auf der einen Seite, aber auch das Mentoring selbst wird vermutlich gelitten haben. Hat das Auswirkungen?
Also wir wissen von dem Mentor-Programm, dass das schon Einschränkungen gegeben hat, weil eben der Kern persönliche Treffen sind, aber sie sich auch jetzt der Situation angepasst haben und vieles in die digitale Welt verlegt haben. Vielleicht generell ist ein wichtiger Punkt eben bei diesen Nachteilen, die jetzt für die Jugendlichen im Zuge der Corona-Krise entstanden sind, dass das eben kein V-förmiger Verlauf ist, wie man das jetzt bei der wirtschaftlichen Erholung erhofft, dass das kurz mal runtergeht und dann wieder hoch, sondern dass das eher einem L gleicht. Also die Prognosen zeigen eben, dass die Schulausfälle während der Corona-Zeit eben das Wachstum bis Ende des Jahrhunderts um 1,5% niedriger liegt, was sich dann auf sehr große Summen aufaddiert. Also hier kommt sozusagen der große Nachteil erst später noch zum Tragen, sodass es eben umso wichtiger ist, jetzt schon zu überlegen, wie man den Jugendlichen jetzt dann auch nach der Zeit, in der Zeit nach Corona zur Seite stehen kann. Und ein Weg wären eben solche Mentoring-Programme.
Das heißt, wenn es da keine Überlegungen gibt, dann werden die wirklich langfristig benachteiligt.
Genau. Das ist eben auch ein Punkt, warum es so wichtig ist, darauf jetzt immer wieder hinzuweisen, weil wir das jetzt vielleicht noch nicht so sehr spüren, dass die Schüler benachteiligt sind. Also wir sehen natürlich, dass die Schulen geschlossen sind, aber der wirkliche Schaden für die Schüler und Jugendlichen ergibt sich eben erst im weiteren Einkommens- und Erwerbsleben. Das heißt, das ist eben was in der Zukunft anfällt und jetzt vielleicht nicht so präsent ist. Umso wichtiger ist das eben jetzt schon dagegen zu steuern. Es gibt auch eine interessante, unveröffentlichte Studie aus Italien, die genau ein Mentoring-Programm während der Corona-Zeit ins Leben gerufen haben und das eben auf rein digitalem Wege aufgebaut haben. Und da gibt es auch sehr ermutigende Resultate, dass sich auch in solchen Zeiten wohl so ein Mentoring-Programm, was jetzt nicht ganz vergleichbar ist mit der Studie, die wir hier evaluiert haben, aber eben doch vom Grundgedanken ähnlich, dass das eben zeigt, dass das wohl auch möglich sein kann.
Ihre Studie hat jetzt nur das Mentoring-Programm Rock Your Life angeschaut. Es gibt natürlich auch noch andere, die Komplizen zum Beispiel oder das Schüler-Mentoren-Programm in Baden-Württemberg. Was meinen Sie, sind Ihre Ergebnisse übertragbar?
Das hängt sicherlich von dem konkreten Programm ab. Ich denke aber schon, dass wir viele Erkenntnisse gewonnen haben, die sich sehr gut auch auf andere Programme übertragen lassen. Zum Beispiel ist ein wichtiges Resultat aus der Untersuchung, dass es Rock Your Life tatsächlich schafft, die benachteiligten Schüler auch zu erreichen. Das ist gar nicht so selbstverständlich, wenn man überlegt, dass eben die Eltern dieser Schüler oft gar nicht bei den Elternabenden erscheinen und die Lehrer da auf einen schweren Stand stehen, sodass es nicht per se angenommen werden kann, dass man einfach diese Schüler so ohne Probleme auch wirklich erreichen kann. Das ist das eine. Und der andere Punkt ist eben, jedes Programm muss auch sicherstellen, dass die Schüler ein Interesse daran haben, auch dabei zu bleiben und eben nicht früh aus dem Programm ausscheiden. Und ich glaube, in beiden Punkten hat Rock Your Life einmal durch die Art und Weise, wie sie die Schüler direkt in den benachteiligten Schulen ansprechen und zum anderen eben auch, dass in dieser Mentoring-Beziehung eben auch explizit einfach Freizeitaktivitäten unternommen werden, die eben dabei helfen, dass die Schüler an der Stange bleiben, dass diese Faktoren eben sehr wichtig sind, um zu gewährleisten, dass solche Programme überhaupt wirken können. Das lässt sich sicherlich auch auf andere Programme übertragen.
Sagt Sven Resnjanski vom IFO-Institut. Vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, Herr Winkler.
Also für eine Sache ist dieser Job beim Radio ja auf jeden Fall gut. Sie müssen sich diese Lockdown-Matte gerade nicht antun, die mittlerweile auf meinem Kopf wuchert. Ja, geschlossene Friseurläden, die sind für beide Seiten ein Problem. Für die Friseurinnen und Friseure selbst natürlich. Keine Kunden, keine Einnahmen, aber weiterlaufende Kosten, wie die Miete zum Beispiel. Und die Corona-Hilfen lassen oft auf sich warten. Das haben wir ja auch schon hier berichtet, wenn es überhaupt welche gibt. Aber auch die Kundinnen und Kunden wünschen sich endlich wieder einen Haarschnitt. Und dieses Bedürfnis führt vor allem im Grenzgebiet nach Luxemburg zu abstrusen Auswüchsen, hat unsere Reporterin Nicole Mertes beobachtet. Denn im Großherzogtum, da sind die Salons geöffnet.
Keine 6 Kilometer sind es von Guidos Haarladen im rheinland-pfälzischen Körperich an die Grenze nach Luxemburg. Und während Friseurmeister Guido Wirz seit 16. Dezember geschlossen haben muss, brummt das Geschäft auf der anderen Seite der Grenze wie nie zuvor.
Ich gönne das meinen Luxemburger Kollegen, aber umso mehr unverständlich für mich, dass wir hier bei uns die Betriebe geschlossen halten müssen. Das ist eine bedrückende und auch nicht nachvollziehbare Situation.
Im luxemburgischen Grenzort Wasserbillig, nur über eine kleine Brücke über den Grenzfluss Sauer von Wasserbilliger Brück auf deutscher Seite entfernt, hat Anja Meier ihren Friseursalon. Die deutschen Kunden rennen ihr seit Dezember die Bude ein, sagt sie. Und sie kommen längst nicht nur aus der näheren Umgebung.
Wir haben Anfragen, die aus dem Raum Köln, Bonn, Stuttgart wirklich 2, 3, 3,5 Stunden Autofahrt in Kauf nehmen.
Aber nicht nur die Kunden nehmen die Fahrt auf sich, weiß ihr deutscher Kollege Guido Wirz. Als Innungsmeister der Friseurinnung Rheinland bekommt er einiges davon mit.
Dass Kollegen selbst aus dem weit entfernten Bereich ihre deutschen Kunden in einen Bus, in ein Auto packen, nach Luxemburg fahren, in Luxemburg die Haare schneiden und wieder zurückfahren.
Einige Friseure nutzen auch die legale Möglichkeit, sich in Luxemburg eine Umsatzsteuernummer zu besorgen und einen Stuhl in einem Friseursalon anzumieten.
Wir haben tatsächlich einige Kollegen, die auch im Social Media sagen, die findet mich starr, da kommt zu mir, schneidet euch gerne die Haare.
Dazu kommt die Verzweiflung der Friseure, die seit Mitte Dezember nur Ausgaben haben, aber nicht arbeiten können. Von Überbrückungshilfe sind sie teilweise ausgeschlossen oder müssen noch länger darauf warten. Die Schwarzarbeit nimmt zu, schätzt der Innungsmeister.
Also ich habe Kollegen, die mir sagen, ihre Kunden rufen sie an und sagen, möchtest du mir jetzt die Haare privat schneiden? Wenn nicht, dann gehe ich und komme nie mehr zu dir zurück. Es gibt auch einige Kollegen, die wirtschaftlich so in der Enge getrieben sind, dass denen fast nichts mehr übrig bleibt. Einer, der am Ertrinken ist, der nimmt jeden Halm, den er bekommt.
Guido Wirz hat in dieser Woche eine Klage gegen die rheinland-pfälzische Corona-Verordnung beim Verwaltungsgericht Trier eingereicht. Er will erreichen, dass er und seine Kollegen ihre Friseursalons ab 15. Februar wieder öffnen dürfen.
Lasst uns Friseure arbeiten. Wir haben ein tolles Hygienekonzept. Das sollte auch so funktionieren. Man sieht es ja im Beispiel in Luxemburg. Die Betriebe sind auf und die Zahlen fallen auch da.
Und offenbar haben die Friseurinnen und Friseure auch einen prominenten Mitstreiter gefunden. Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich nämlich jetzt auch für die Öffnung der Salons ausgesprochen. Sie sind wieder in die Kultstiefel Doc Martens. In den 70ern quasi ein Markenzeichen des Punks. In den letzten Jahren haben die Verkaufszahlen der Docs aber wieder jeweils 20-30% zugelegt. Und damit sind sie so erfolgreich, dass Dr. Martens, so heißt die Herstellerfirma der Docs eigentlich, jetzt den Gang an die Börse gewagt hat. Und da hat die Aktie auch gleich mal ordentlich zugelegt. Ja, für diesen Börsenerfolg der Punkstiefel gibt's unseren Brief der Woche von Christoph Azzone.
Lieber Doc Martin, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen. Unter Punkern duzt man sich ja eher, ich könnte aber auch bei der Anrede Ihre Majestät bleiben. Egal, ich wollte ja selber mal Punker werden, aber leider, meine Eltern waren dagegen. Obwohl sich die Frage stellt, ob die Gewissenskonflikte nicht noch schlimmer sind, wenn man Punker werden will und die Eltern sind dafür. Jetzt bist du also zur Börse, lieber Doc Martin, und statt vor der Tür rumzulungern wie früher, bist du diesmal einfach reingestiefelt und trittst ordentlich Kratzer ins Parkett. Die ersten Tage hast du gleich voll Pogo gemacht, 20% zugelegt, wie eine leere Bierpulle, die sich von selber wieder auffüllt, als würden aus den Sex Pistols plötzlich 7 Pistols. Da kriegt das, ey, hast du mal eine Mark, gleich ganz neue Dimensionen, ey, hast du mal eine Million? Du, Doc Martin, als Arbeiterschuh und Uniform der Nonkonformisten, der Underground-Treter schlechthin, nun also mittendrin im Moshpit des Großkapitals. Tja, gibt viele, die sagen, das passt nicht, diese Spießer, zieh dir den Schuh bloß nicht an, Doc, denn gibt's echten Punk überhaupt noch? Neulich hat mir ein Punker für eine kleine Spende die Tür zur Sparkassenfiliale aufgehalten, ein serviceorientierter Anarchist, und aus Ratte und Krätze sind ja auch längst wieder Malte und Torben geworden. So vergeht der Ruhm der Welt. Trotzdem, lieber Doc Martin, ich bin sicher, Punk ist nicht tot. Punk hat nur ein Tee gekauft und beendet damit Briefe. Punkt. Es grüßt dich herzlich, dein Fan Christoph Azzone.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Rechtsanwalt Michael Felser. Silvia hat uns und ihm eine Mail geschrieben. Silvia arbeitet in der Pflege und jetzt ist es ja seit einiger Zeit so, dass Pflegekräfte zu regelmäßigen Corona-Tests verpflichtet sind, auch wenn sie keine Symptome haben. In Rheinland-Pfalz ist das einmal die Woche der Fall, in Baden-Württemberg sogar alle 2-3 Tage. Von unserem Arbeitsrechtler Michael Felser will Silvia jetzt aber wissen, was passiert denn, wenn ich mich weigere? Kann ich dann entlassen werden?
Mitarbeiter im Gesundheitswesen, in der Pflege, das heißt in Seniorenwohnheimen oder in Krankenhäusern, werden sich auf Corona testen lassen müssen. Hintergrund ist die Fürsorgepflicht des Arbeitgebers auch gegenüber den anderen Mitarbeitern, die von infizierten, unerkannten Arbeitnehmern angesteckt werden können. und natürlich auch der Bewohner in der Pflegeeinrichtung. Krankheitssymptome sind nach den neuen Erkenntnissen ja nicht mehr entscheidend, da eine Infektiosität auch ohne Krankheitssymptome vorliegen kann. Wenn Mitarbeiter sich bei solchen begründeten Tests, die auch vorgeschrieben werden von den Landesregierungen, weigern, können sie abgemahnt und im Wiederholungsfall entlassen werden.
Jetzt geht Silvia aber nicht nur um das Selbstgetestetwerden. Ihr Unternehmen will sie offensichtlich auch einsetzen, um die Tests durchzuführen. Zum Beispiel bei Besuchern und Besucherinnen im Heim. Die brauchen ja auch ein negatives Testergebnis. Aber ist das erlaubt, fragt sie. Kann mein Arbeitgeber mich verpflichten, mich zur Corona-Testerin fortbilden zu lassen?
Ob eine Pflicht besteht, sich zur Corona-Testerin ausbilden zu lassen, hängt von den arbeitsvertraglichen Regeln ab, beziehungsweise der Eingruppierung gehört das zu der normalerweise geschuldeten Arbeitsleistungen, dann besteht auch insoweit eine Pflicht, da mitzumachen. Mitarbeiter sind ja grundsätzlich verpflichtet, sich fortzubilden und an veränderte Anforderungen des Berufes anzupassen. Das heißt, ich gehe auch davon aus, dass man sich zur Corona-Testerin ausbilden lassen muss, wenn der Arbeitgeber das verlangt. Auch dann könnte eine Weigerung zu arbeitsrechtlichen Maßnahmen führen.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Viele Fragen rund um Corona und Arbeitsrecht, die haben wir ja an dieser Stelle immer mal wieder beantwortet. Alle Antworten gibt's wie immer auf unserer Webseite swr1.de/arbeitsplatz oder auch im Radioreport Recht. Mein Kollege Klaus Hempel aus der ARD Rechtsredaktion klärt die drängendsten Fragen kompakt in der aktuellen Podcast-Episode. Kann ich nur empfehlen, gibt's überall, wo es Podcasts gibt. Radioreport Recht ist der Name, den Link habe ich aber auch in die Beschreibung gepackt. So schwierig Reisen in der Corona-Pandemie ist, so sehr hat eine Reiseart trotzdem davon profitiert, Camping oder Wohnmobilurlaube eben. Man sollte doch also annehmen können, Campingplatzbetreiber sind nun ja einer der Gewinner der Krise. Boom im Sommer und der aktuelle Lockdown, der spielt keine Rolle, weil es ist ja eh Winter. Aber es gibt Ausnahmen. Vor allem in Baden-Württemberg haben gut 40% der Plätze eigentlich auch im Winter geöffnet. Und denen fehlt jetzt ein Großteil ihres Umsatzes. Wolfgang Brauer hat sich auf einem der Campingplätze umgeschaut.
Der Campingplatz Kreuzhof in Lenzkirch im Südschwarzwald ist menschenleer. Die Dauercamper dürfen ihre Wohnwagen wegen Corona nicht benutzen. Die übrigen Stellplätze sind frei. Dabei wäre das Campinggelände jetzt im Februar normalerweise zu gut 40% belegt, erklärt Leiterin Insa Rock.
Das Wintercamping hat in den letzten 10 Jahren bei uns so stark zugenommen. Da sind die zum Skifahren gekommen, haben die Langlaufloipe vor der Haustür, wo sie dann gleich laufen gehen können, weil die Leute auch gerne im Winter die Freizeitaktivität mittlerweile auch ausleben wollen.
Darauf haben sich auch die Caravan-Hersteller mittlerweile eingestellt. Für wintertaugliche Wohnwagen müssen die Käufer allerdings ein wenig mehr Geld auf den Tisch legen.
Die Wohnwagen sind besser isoliert, die Heizungen sind optimiert worden, die ganze Ausstattung in einem Wohnwagen sind so verbessert, dass sie einfach mehr Qualität haben im Winter, als was vor 20 Jahren noch der Fall war.
Im Schwarzwald sind es vor allem Wintersportler, die in den kalten Monaten campen. Aber ein Drittel sind auch andere Gäste, die einfach nur wandern oder ihre Ruhe haben wollen. Doch durch die Corona-Beschränkungen fällt wohl die gesamte Wintersaison aus und damit auch alle besonderen Events, die für die Wintercamper geplant waren.
Unsere Fackelwanderungen oder unser schöner Camperabend, den wir seit 20 Jahren machen. Mittlerweile sind wir frustriert. Wir hatten alles gerichtet, alles schön dekoriert und hatten immer noch die Hoffnung, dass wir dann zu Weihnachten eröffnen können. Ja, das fällt einem schon schwer.
Für die Campingplätze in Baden-Württemberg ist der Ausfall des Wintergeschäfts eine starke Belastung. Die können auch der Boom der Campingplätze nach dem ersten Lockdown im vergangenen Jahr nicht wettmachen, erklärt Kurt Bonert, der Vorsitzende des Campingverbandes.
Insgesamt deutschlandweit haben wir mehr Übernachtungen wie in Baden-Württemberg. Wir haben 15% etwa weniger, weil wir eben stark im Winter sind und wir konnten Ostern das Geschäft nicht machen und mussten dann auch schon wieder im Oktober zumachen. Und das halbe Jahr, das fehlt uns.
Um diese Durststrecke zu überwinden, hoffen die Platzbetreiber in Baden-Württemberg jetzt auf eine gute Sommersaison und vor allem, dass sie im nächsten Winter wieder offen bleiben können.
Wir haben sehr gute Aussichten. Ich denke, dass der ein oder andere Platz noch dazukommt, der Wintercamping anbietet. Es sind viele, die neue Sanitärgebäude bauen und die auffrischen.
Zum Beispiel mit besseren wintertauglichen Duschen und Klos oder mit Hallenbad und Sauna. Auch Insa Rock modernisiert gerade ihr Hallenbad. Andere Investitionen für den Winter musste sie aber wegen Corona verschieben.
Wir hatten für dieses Jahr geplant, ein neues Sanitärgebäude zu bauen. Und wir hatten geplant, für dieses Jahr einen Skikeller zu bauen. Das haben wir jetzt auch Herbst 2021 verschoben.
Camper werden wohl in dieser Wintersaison keine mehr nach Lenzkirch im Südschwarzwald kommen. Da ist sich Insa Rock sicher.
Also wir rechnen jetzt damit, dass wir zu Ostern öffnen können. Vorher garantiert nicht.
Also dann wohl tatsächlich erst nächstes Jahr wieder Wintercamping. Das war SWR1 Arbeitsplatz für diese Woche. Ich bin Alexander Winkler. Danke Ihnen fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.